Deutschlandfunk Nova. Dein Sonntag.
Wir müssen was tun, sonst fährt unsere Welt gegen die Wand und mit ihr wir Menschen vermutlich auch. Das kommt bei den meisten Menschen so langsam aber sicher an. Und dass sich auch die Ü40 so langsam bewegen, das liegt vor allem an den U20. Die Fridays for Future Bewegung hat auch dafür gesorgt, dass das Thema Klimawandel nochmal deutlich mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, auch in der Politik. Und auch wenn es immer noch Politiker gibt, die glauben, dass das jetzt reicht mit den Demos und man Schülerinnen und Schüler bestrafen sollte, die freitags weiter die Schule schwänzen. Von sowas lässt sich Carla Remsmar nicht entmutigen. Sie ist zwar schon knapp Ü20 und geht nicht mehr zur Schule, sondern studiert in Münster. Aber genau da hat sie viel für die Fridays for Future Bewegung getan und überhaupt ist sie sehr aktiv, als Jugendbotschafterin zum Beispiel oder jetzt gerade noch auf dem G7-Jugendgipfel. Und heute Morgen ist sie mein Gast. Ich versuche mal so ein bisschen dir und deinen ganzen Aktivitäten näher zu kommen. Du bist Mitorganisatorin der Münsteraner Fridays for Future Bewegung. Fangen wir damit mal an. Wie ist es dazu gekommen?
Das war irgendwie Anfang, Mitte Dezember letzten Jahres, da hat man ja dieses Video von Greta auf der Klimakonferenz in Katowice, ist irgendwie ganz viral gegangen, war in all meinen sozialen Medien überall. Und dann gab es relativ schnell irgendwie die Idee, das auch in Deutschland zu machen. Und dann hat man irgendwie über eine WhatsApp-Gruppe Leute in Münster noch gefunden, kannte niemanden, aber hat gesagt, wir machen jetzt was, haben da irgendwas angemeldet, standen dann im Januar bei Nieselregen da irgendwie vorm Rathaus mit 20 Leuten. Das war ganz furchtbar, es hat überhaupt gar keinen Spaß gemacht. Man dachte sich, was machen wir gerade hier? Und dann waren wir 2 Wochen später, aber dachten wir, okay, wir kriegen jetzt 100 Leute zusammen, machen das ganz groß und dann standen da plötzlich 1000 und dann hat sich das irgendwie
innerhalb
so
von 2 Wochen, ja.
Ja, und krass. Dann hat sich das so entwickelt und dann hatten wir irgendwann auch eine feste Gruppe, dann kannte man auch die Leute, mit denen man das organisiert, nicht nur deren Handynummer und deren WhatsApp-Namen. Genau, und dann hat sich das so entwickelt.
Wie ist denn das so explodiert? Also da kann man ja wirklich von einer Explosion reden. Ist es einfach dann über WhatsApp? Woher kommen die Leute dann plötzlich?
Ich glaube, das war so eine Mischung aus allem. Es ist über WhatsApp ganz viel gegangen, dass wir halt super junge Leute angesprochen haben, die das in Klassengruppen geteilt haben, in Studi-WhatsApp-Gruppen. Aber auch eben, dass plötzlich, dass Greta ist ja plötzlich so im Dezember hat das angefangen, dass das ja so ganz, ganz bekannt geworden ist, dass Fridays for Future plötzlich ein Name war, das man gehört hat, worüber in den Medien berichtet hat. Und dadurch ging das plötzlich ganz, ganz schnell.
War das von vornherein klar, als du davon mitbekommen hast und auch von Greta das erste Mal gehört hast, dass das irgendwie ein Ding, das wichtig ist? Das ist jetzt auch irgendwas, wo du selber Verantwortung übernehmen willst oder wo auch irgendwie junge Menschen gefragt sind oder eine Chance haben, ein Thema groß zu machen?
Also ich persönlich dachte in dem Moment, wow, das ist irgendwie krass, als man von Greta gehört hat, dass da jemand so alleine so diese Initiative ergreift. Das ist super, super cool, dass auch noch jüngere Menschen das irgendwie sozusagen machen. Greta ist ja jetzt auch irgendwie erst 15 oder dann 16 geworden. Aber dass das so groß wird, wie es jetzt geworden ist, hätte, glaube ich, niemand gedacht. Also ich selber hatte vorher auch schon so ein bisschen klimapolitische, aktivistische Erfahrung. Aber das waren alles irgendwie immer so kleine, lokale Sachen. Und dass plötzlich das sich irgendwie so groß ausbreitet und auch nicht nur Leute so im Studialter und so mitnimmt, sondern plötzlich halt auch noch jüngere Leute, die sagen, wir machen jetzt was und wir organisieren hier Dinge und wir kommen zusammen, um was irgendwie zu reißen. Das hätte man nicht erwartet, also gerade nicht, als man da das erste Mal da irgendwie im Nieselregen steht und denkt, oh Gott, was machen wir hier eigentlich?
Du bist Anfang Juni, ich mache mal so ein bisschen weiter bei dir und deinen Aktivitäten. Da bist du in Paris gewesen auf dem G7-Jugendgipfel und zwar als Head of German Delegation, schon mal ein geiler Titel auf jeden Fall. Das Thema ist da vor allem Armut und Gleichberechtigung gewesen. Waren die Themen da gesetzt oder sind das Themen, die dich auch beschäftigen oder bewegen? Also jetzt mal neben der Klimapolitik, die eindeutig dein Thema ist.
Das sind definitiv auch Themen, die mich bewegen. Ich bin auch Jugendbotschafterin bei One. Das ist so eine entwicklungspolitische Lobby- und Kampagnenorganisation, wo wir ganz viel auch eben zum Thema globale Ungleichheiten und so Lobbyarbeit machen, eben mit Abgeordneten sprechen etc. Aber das Thema für diesen Jugendgipfel hat sich tatsächlich auch daraus gezogen, dass der tatsächliche G7-Gipfel jetzt unter Präsident Macron auch dieses Thema Ungleichheiten hat. Und es passt ja total gut, also weil es ergänzt sich total, es sind Sachen, die total miteinander zusammenhängen. Klimapolitik hat unglaublich viel auch mit Ungleichheiten zu tun, dass Länder im globalen Süden viel, viel stärker davon betroffen sind, von den ersten Folgen der Klimakrise, die wir jetzt schon zu spüren bekommen, die hier in Deutschland noch nicht so präsent sind. Und das hängt halt ganz viel miteinander zusammen und das ist genau so ein Thema, was mich auch sehr interessiert.
Du hast gerade schon angedeutet, du bist Jugendbotschafterin bei One, Entwicklungsorganisation. Was ist das genau? Also was machst du da genau?
Wir haben da verschiedene Aktionen, die wir machen. Einmal ganz viel sind so Kampagnenarbeit über Social Media, über Online-Petitionen, eben gerade zum Thema globale Armut, globale Ungleichheiten, aber oft auch themenbezogener, jetzt zum Beispiel ganz konkret Bildung für junge Frauen und Mädchen, weil die eben viel stärker davon betroffen sind, dass junge Frauen und Mädchen oft keinen Zugang zu Bildung haben oder nur sehr, sehr viel weniger als männliche Altersgenossinnen. Dazu machen wir viel Kampagnenarbeit, aber eben auch Lobbyarbeit, was immer so komisch klingt, weil irgendwie Lobby klingt hier immer böse.
Ja, man hat irgendwie direkt eine Autolobby oder sowas vor Augen. Und dann,
genau, ja. Aber was wir tatsächlich machen, ist, dass wir eben Abgeordnete treffen, oft Leute, die einen Fokus auf dem Thema haben, selber irgendwie entwicklungspolitische Sprecher oder Sprecherin sind, aber eben auch zum Beispiel mit Menschen, die im Finanzausschuss sitzen oder so, um da zu sagen, zum Beispiel Deutschland hat sich verpflichtet, 0,7% seines Bruttonationaleinkommens in Entwicklungsarbeit zu investieren, macht es aber nicht, und dann zu sagen, man geht zu genau diesen Leuten, die da Entscheidungen treffen, und macht da Druck und sagt, hey, Deutschland als superentwickeltes Land mit einer guten wirtschaftlichen Situation sollte sich auch an dieses Abkommen halten und das machen. Und das ist dann halt eben der Lobbyarbeitsteil als Jugendbotschafterin, den man da macht, die jetzt nicht so böse Lobby ist wie VW.
So, und eigentlich studierst du ja, ne? Politik und Wirtschaftswissenschaften in Münster. Oder machst du das schon gar nicht mehr bei so viel nebenher, sage ich jetzt mal, Sachen, die du gerade schon aufgezählt hast?
Doch, tatsächlich habe ich gerade letzte Woche noch eine Klausur geschrieben. Also ein bisschen studiert man noch, vielleicht ein bisschen weniger, als es vorgesehen wäre im normalen Studienverlaufsplan, aber ein bisschen immerhin.
Aber das macht ja jetzt keine Schwierigkeiten irgendwie, dass dir irgendwie den Bachelor oder was auch immer um die Ohren haut, wenn du da jetzt weiter rumtrödelst, ist ja der falsche Ausdruck, du machst ja andauernd irgendwas.
Nee, da habe ich das Glück, dass ich da irgendwie in der privilegierten Situation bin, zu sagen zu können, okay, ich muss nicht unbedingt diese Regelstudienzeit vielleicht einhalten, sondern kann man auch in entspannten Semester mehr machen.
Ist das eigentlich so für dich auch eine berufliche Perspektive? Also, weiß nicht, so die Weltpolitik als Bühne oder sowas? Also würdest du sowas in die Richtung als Botschafterin, als jemand, der für ein Thema Lobbyarbeit oder irgendwie anders sich einsetzt, würdest du sowas gerne mal beruflich machen?
Oh, das ist eine schwierige Frage. Das fragen viele Leute, aber ich finde es ganz schwierig zu sagen. Deswegen habe ich auch sowas studiert wie Politik und Wirtschaft oder studiere es immer noch, wo es möglichst breit ist, damit ich mich nicht entscheiden muss.
Also du hast mit Politik und Wirtschaft keinen totalen Plan verfolgt von Anfang an. Das ist sowas wie, man kann es halt gut studieren und irgendwas damit machen am Ende.
Genau, und es ist irgendwie schön breit und ich finde das alles ganz spannend und man hat viele Möglichkeiten, was man danach noch machen kann und ob man jetzt in die Politik gehen will, wo ich jetzt gerade noch sage, wenn ich diese Prozesse sehe, kann ich jedes Mal nur mit dem Kopf schütteln, weil alles dauert endlos lange. Und man fragt sich so, warum kommen die Leute nicht zu dem wichtigen Punkt?
Das ist ja auch so ein bisschen der Preis der Demokratie, ne? Also das, natürlich, wenn viele Leute an einem Tisch sitzen, haben viele Leute eine eigene Meinung und solche Prozesse dauern eben. Das muss man aushalten, ne?
Genau, aber da ist die Frage so, glaube ich, wo man später, wenn ich habe ja noch ein bisschen Zeit auch mit dem Studium, wo man dann aber gucken muss, wo man sich selber sieht, ob man jetzt sagt, will ich auf der Seite sein, wo eben diese Prozesse stattfinden und langsam sind, oder möchte ich auf der Seite sein und ein ganz konkretes Interesse und dann auch vehement vertreten und nicht vielleicht diese Aushandlungsprozesse irgendwie so mitmachen. Aber dafür ist ja zum Glück noch ein bisschen Zeit.
Vielleicht noch ein bisschen mehr, hast du gerade schon angedeutet.
Ja.
Du organisierst die Münsteraner Friday for Future Demos, haben wir eben schon gesagt. Du fährst aber auch auf die großen Demos nach Berlin zum Beispiel, hältst Reden, gibst Interviews gerade zum Beispiel. Woher kannst du das eigentlich alles? Also du machst das jetzt einfach so und es wirkt sehr souverän.
Ja, ich glaube, das ist irgendwie, ich weiß gar nicht genau, woher man das irgendwie kann. Also es ist vielleicht auch ein bisschen Glück, dass man da irgendwie Erfahrung gemacht hat, auch schon in der Schulzeit irgendwie, das gerne gemacht hat, mal ein Referat zu halten oder so. Konkret kann ich es nicht sagen. Ich glaube, das ist auch Typsache, ob man gerne mit Leuten spricht und viel redet. Und,
Aber du hast jetzt nicht irgendwie so, weiß nicht, Scheu vor großem Publikum zum Beispiel. Also ne, das, was dann so auf Demos passiert, ist, du stehst vor sehr vielen Menschen, ne?
Ja, da musste man dann auch schnell mal in die Rolle reinwachsen, als wir da das erste Mal 1000 Leute hatten und überhaupt gar kein Programm vorbereitet. Und es war nur so, irgendwer muss jetzt dieses Mikro in die Hand nehmen und irgendwas machen, weil hier sind viel zu viele Leute. Da muss man dann auch einfach mal das machen und vielleicht kommt es dann auch dadurch, dass man ins kalte Wasser geschmissen wird und es dann einfach da reinwächst.
Hast du eigentlich das Gefühl, dass ihr jetzt schon irgendwie was bewegt habt mit der Klimabewegung? Also ich meine, das Thema Klima ist natürlich jetzt auch durch Fridays for Future nochmal verstärkt in den Köpfen von Menschen angekommen. Es hat möglicherweise auch Auswirkungen politisch schon ein Stück weit. Also wenn ich mir in vielen großen Städten die Wahlergebnisse der Europawahl angucke, dann sind die Grünen sehr, sehr weit gekommen. So, ne? Also sind das Ergebnisse eurer Arbeit oder empfindest du das so?
Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass sich die Debatte irgendwie verschoben hat im letzten Jahr auch schon. Das war nicht nur Fridays for Future, das waren auch Sachen wie der Hitzesommer letztes Jahr, wie Hambi bleibt. Und dann halt eben irgendwie Fridays for Future, was da natürlich super anknüpfen konnte an diese ganzen Prozesse. Und dass das Thema jetzt so präsent ist und alle über das Klima sprechen, und zwar alle politischen Parteien und politischen Akteure, glaube ich, ist auf jeden Fall dem schon zu verdanken. Gleichzeitig haben wir trotzdem keine einzige Tonne CO2 eingespart und so die tatsächlichen Ergebnisse lassen halt noch total auf sich warten. So, wir haben jetzt Annegret Kramp-Karrenbauer, die sagt, nationaler Klimakonsens, wo ich mich frage, wir haben seit 2015 das Pariser Klimaabkommen, das ist sogar ein internationaler Klimakonsens. Warum gehen wir jetzt nochmal 3 Schritte zurück? Da muss man halt gucken, wie es da irgendwie weitergeht und den Druck irgendwie aufrechterhalten und zu sagen, wo wollen wir eigentlich hin? Und wir haben eben nicht endlos lange Zeit, weil Klima ist anders als andere politische Prozesse vielleicht, wo man sagt, okay, man geht nochmal den Schritt zurück, fängt nochmal alles an, neu zu verhandeln. Funktioniert das halt leider nicht, wenn wir sagen müssen, in 8,5 Jahren haben wir irgendwie unser CO2-Budget verbraucht, wenn wir weiter so leben, wie wir es gerade tun. Und da muss man eben sagen, okay, wir brauchen die Prozesse und wir brauchen sie jetzt.
Wenn du dann sowas siehst auf der einen Seite und auf der anderen Seite die Fridays for Future-Bewegung sowas fordert wie 1,5 Grad Celsius Erderwärmung und nicht mehr, unter anderem wollte das erreichen, dadurch, dass wir bis 2035 nur noch erneuerbare Energien haben. Zweifelst du dann manchmal daran, dass das wirklich realistisch ist? Also zweifelt man dann selber so an den eigenen Zielen?
Ich zweifle nicht daran, dass die wissenschaftlich unrealistisch sind, weil das sind sie nicht. Wir haben mit ganz vielen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern darüber gesprochen und das sind Sachen, die sind tatsächlich umsetzbar. Das würde natürlich super große Anstrengungen bedeuten. Wie politisch umsetzbar sie sind, ist aktuell die ganz große Frage. Wenn man sieht, wo wir irgendwie diese Tippelschritt-Debatten gerade führen, sehe ich da gar nichts passieren bis 2035, wenn wir sehen, wie mit dem Kohleausstieg umgegangen wird. Aber auch das kann sich verändern. Es kann neue Wahlen geben. Es können sich noch mehr so gesellschaftliche Bedingungen verändern. Man merkt jetzt, dass viele Bürgerinnen und Bürger das Thema viel präsenter haben und dadurch ein großer Druck auf die Politik da ist. Wie realistisch das, was Fridays for Future da fordert, natürlich am Ende irgendwie ist, dass es tatsächlich so umgesetzt wird, ist die Frage. Aber ist es eigentlich das, was wissenschaftlich notwendig ist, um uns an den völkerrechtlichen Vertrag, das Pariser Klimaabkommen, zu halten? Und um eben auch einfach die daraus resultierende Klimakatastrophe, die wir haben, wenn wir weiter so leben, wie wir es tun, zu verhindern. Und ich glaube, darauf muss man sich immer zurückbesinnen, dass das nicht irgendwelche super absurden Forderungen vom Rand des Spektrums sind, sondern eigentlich das ist, was irgendwie gesetzt sein müsste.
Du hast den Kohleausstieg gerade auch schon angesprochen. Bis 2030 ist eine weitere Forderung von Fridays for Future, genauso wie Steuer auf alle Treibhausgasemissionen. Spätestens da wird es irgendwie so ein bisschen unangenehm, vielleicht auch für den einen oder anderen, weil das durchaus für Menschen bedeuten könnte, dass sie mehr Geld ausgeben müssen. Weiß ich nicht. Fürs Autofahren zum Beispiel. Oder vielleicht auch für eine schlecht gedämmte Wohnung. Glaubst du, wir sind schon so weit? Oder wie machst du Werbung für solche Ziele, die möglicherweise auch in der breiteren Bevölkerung unpopuläre Auswirkungen haben erstmal? Kurzfristig gedacht zumindest.
Ich glaube, die Frage ist nicht nur, sind wir so weit, sondern wir müssen so weit sein. Das ist nicht so eine richtige Frage eigentlich, die sich mir stellt, wenn man sich irgendwie überlegt, wie kurz die Fristen sind, die wir noch haben, um all das zu erreichen, was wir erreichen müssten für das Pariser Klimaabkommen. Und ich glaube, was da ganz, ganz wichtig ist, ist, dass wir über die Wohlstandsdefinition, die wir aktuell haben, die irgendwie nur Status quo und sich nur an irgendwie so wirtschaftlichen Faktoren misst, mal darüber hinausgehen und dass wir sagen, wie sieht die Welt irgendwie, die wir unseren Kindern und Enkelkindern hinterlassen, aus. Und dass das alles Sachen sind, die wir da mit reindenken und gleichzeitig auch zum Beispiel die Forderungen, die Fridays for Future aufgestellt hat, nicht als das Einzige sieht, sondern das ist ja nur ein Teil. Das heißt, wenn man sagt, wir haben irgendwie eine CO2-Abgabe, heißt es auch, dass damit einhergehend wir einen Ausbau von öffentlichem Nahverkehr brauchen, der dann zum Beispiel sowas abfängt, wie das Autofahren teurer wird, das Fliegen teurer wird und all solche Sachen. Und das muss man halt immer damit reindenken und nicht sagen, okay, mit diesen 6 Maßnahmen ist die Welt gerettet.
Das sind unfassbar viele Themen. Ne? Also wenn man sich mit Klimapolitik, mit dem Klimawandel auseinandersetzt, sind es einfach unfassbar viele Stellschrauben und viele Themen, die man eigentlich angehen müsste. Findest du das manchmal mühsam, dann irgendwie, wenn wieder mal irgendwas diskutiert wird, lang und breit in der Öffentlichkeit, was eigentlich überhaupt gar nicht so wichtig ist? Also mir ist das so ein bisschen so gegangen, als diese Dieseldebatte sich über gefühlt Jahre gezogen hat, wo ich immer gedacht habe, so, ist ja toll, wenn jetzt weniger Diesel fahren oder nicht. Also, aber wen interessiert es am Ende? Fahren trotzdem Benziner und was ist mit der Kohlekraft und so, ne? Nervt das manchmal, dass einfach die falschen Dinge diskutiert werden?
Manchmal schon. Manchmal hat man das Gefühl, die Debatten drehen sich unglaublich im Kreis. Jedes Mal wieder, wenn Leute sagen, warum sprecht ihr so viel über Kohlekraft? Und man immer wieder erzählen muss, ja, Kohlekraft ist halt einfach der Hauptemissionsverursacher irgendwie in Deutschland. Aber dann halt auch so diese ganzen kleinen Mini-Debatten geführt werden. Ich glaube, es ist wichtig, dass man sie führt, dass wenn die Fragen da sind, dass man die Menschen auch da abholt, wo sie irgendwie stehen. Gleichzeitig brauchen wir, glaube ich, politisch andere Debatten, weil politisch brauchen wir jetzt die Maßnahmen und nicht noch 15 Jahre lang irgendwie eine Debatte darüber, wie kommen wir da hin und wo wollen wir eigentlich hin, weil das wissen wir wissenschaftlich seit 40 Jahren. Und ich glaube, da muss man unterscheiden zwischen da vielleicht einer gesellschaftlichen Debatte, die man führt und wo man sagt, wo holen wir die Leute ab, und dem, was politisch passiert, damit man eben die Voraussetzung schafft, dass die Maßnahmen, die dann hoffentlich irgendwann beschlossen werden, dann auch umgesetzt werden.
Sind die, ich sage jetzt mal pauschal, jüngeren Leute da weiter als die älteren Leute?
Ich glaube, das kann man pauschal nicht sagen. Wir erleben das auch bei Fridays for Future, dass sich jetzt immer mehr sozusagen Menschen, die nicht die klassische Zielgruppe sind, irgendwie sich engagieren, sich irgendwie bei den Parents for Future oder den People for Future oder den Grandparents for Future einbringen. Das erleben wir ganz viel. Gleichzeitig merkt man, dass bei den jungen Menschen, bei den Schülerinnen und Schülern und den Studierenden eine ganz andere, das geht alles viel schneller und da werden Entscheidungen getroffen irgendwie ganz, ganz schnell und Sachen auf die Beine gestellt innerhalb von einer Woche, wofür die Parents irgendwie 3 Monate gebraucht hätten. Das sind, glaube ich, andere Arbeitsweisen, auch andere Denkweisen. Ich glaube, für junge Leute ist es manchmal einfacher, Sachen zu hinterfragen, weil man nicht eben seit 50 Jahren schon mit dem Weltbild so gelebt hat, sondern eben sagen kann, okay, ich denke da vielleicht nochmal anders drüber nach und vielleicht ist die Flugreise für mich jetzt nicht irgendwie das, was Wohlstand und ein gutes Leben ausmacht. Das ist, glaube ich, für Leute, die das schon seit 40, 50, 60 Jahren kennen und gewohnt sind, anders und dann vielleicht auch manchmal unbequemer. Nichtsdestotrotz erleben wir aus allen Generationen Menschen, die sich ganz toll einbringen und mitmachen.
Wie wichtig bist du eigentlich? Es gab jetzt mal Kritik an der Bewegung Fridays for Future, innerhalb der Bewegung Fridays for Future, dass sich Einzelpersonen in den Vordergrund spielen, würden sich ins Rampenlicht stellen. Du sagst selbst, es gibt keine Repräsentanten, aber eigentlich bist du doch eine Repräsentantin und eigentlich sind Repräsentanten auch gar nicht so schlecht, oder?
Ja, ich glaube, das ist natürlich immer so, wir sind eine super breite und diverse Bewegung. Wir haben irgendwie mehrere hundert Ortsgruppen, die aktiv irgendwie Sachen machen und natürlich auch politisch irgendwie von bis ganz, ganz breit sind, auch mit unterschiedlichen Positionen. Und deswegen kann es nicht so richtig Repräsentanten, glaube ich, einfach geben, weil das total schwierig wäre zu sagen, so, wer repräsentiert denn diese Breite von Leuten? Und natürlich, wenn man sich jetzt so intern das strukturell anguckt, sind Menschen, die halt schon von Anfang an dabei sind, die vielleicht auch so, ich habe als Studentin auch das Glück, dass ich vielleicht mehr Zeit als irgendwie manche Schüler oder so, Schülerinnen da reinstecken kann. Da ist man dann vielleicht intern ein bisschen wichtiger, weil man irgendwie mehr, also wichtiger in dem Sinne, dass man einfach viele Sachen macht, weil man viele Aufgaben irgendwie erfüllen kann, weil man eben die Zeit hat. Nichtsdestotrotz schaffen wir es, glaube ich, trotzdem auch ganz gut, sehr, sehr viele Leute mit reinzuholen und neue Menschen einzubinden und neue Menschen auch da abzuholen, wo sie sind und zu sagen, okay, hey, ihr seid jetzt eine neue Ortsgruppe in einer Stadt, wo noch nie seit 10 Jahren niemand eine Demonstration angemeldet hat. Wir schaffen es irgendwie, euch da zu supporten mit dem Wissen, was wir irgendwo anders schon gesammelt haben, etc. Wir versuchen es unglaublich viel und natürlich, dann gibt es auch Prozesse von den Medien, die dann immer wieder gerne die gleichen Leute befragen, weil man die jetzt kennt und weil man weiß, die haben schon irgendwie das und das und das gemacht und die Erfahrung gesammelt. Aber nichtsdestotrotz sind irgendwie für uns gerade diese Breite ist unglaublich wichtig und zu sagen, wir tragen auch die Klimadebatte nicht nur in die bekannten Städte Berlin, Hamburg, Köln, sondern eben auch nach Buxtehude und Osnabrück und überall hin.
Was ist wirksamer, auf einem G7-Jugendgipfel mit anderen internationalen Jugendlichen diskutieren oder auf der Straße für eine neue Klimapolitik streiken?
Eine gute Frage. Ich glaube, das hat beides ganz unterschiedliche Arten von Wirksamkeit. Das eine ist ja auch, also der G7-Jugendgipfel ist ja auch tatsächlich dann am Ende was wir wieder mehr so mit so Lobbyarbeit verbunden ist. Wir haben so ein Kommuniqué erstellt und werden jetzt auch wieder mit Politikern darüber sprechen, was da drin steht und was junge Menschen aus eben den G7-Staaten irgendwie fordern und was die sich für eine Zukunft für die Welt irgendwie vorstellen. Wohingegen dieses, wir gehen auf die Straße und machen Druck auf die Politik, ja eine ganz, ganz andere Rolle ist. Und ich glaube, beides ist wichtig in einem demokratischen System, aber eben auf ganz unterschiedliche Arten. Und was wirksamer ist, kann man, glaube ich, nicht sagen.
Du hast gerade schon angesprochen, ihr habt da quasi was erarbeitet, was dann im August auch als Empfehlung quasi beim, ich sag mal, richtigen G7-Gipfel ausgesprochen wird. Was steht denn da jetzt zum Beispiel drin in dem, was ihr erarbeitet habt?
Da stehen 116 verschiedene Forderungen, glaube ich, drin in 4 verschiedenen Bereichen. Also es geht einmal um Geschlechterungleichheiten, um wirtschaftliche Ungleichheiten, Klimaungleichheiten und technologische Ungleichheiten. Und da geht es unter anderem jetzt zum Beispiel Recht auf Internet als Menschenrecht zu verankern, um eben zu sagen, man ermöglicht dadurch ganz, ganz viel technologischen Fortschritt, aber eben auch den Zugang zu Bildung und zu Rechten irgendwie weltweit für alle Menschen. Da steht da zum Beispiel drin, die Rückbesinnung auf das Pariser Klimaabkommen und zu sagen, wir halten uns da wirklich dran als die G7-Staaten und nehmen unsere Vorreiterrolle da auch irgendwie ein und werden uns unserer ganz, ganz wichtigen Verantwortung bewusst, weil die G7-Staaten halt historisch die mitverantwortlichsten Staaten für die Klimakrise sind. Das steht da auch drin, dann natürlich ganz viel zu Geschlechterungleichheiten und das zu bekämpfen.
Also G7, das sind die sieben führenden Industrienationen der Welt, kommen wir ja gerade nochmal festtackern, USA, Deutschland, Japan, Frankreich, Italien, Großbritannien, Kanada. Hast du das Gefühl, dass sich dann auf dem Gipfel wirklich jemand ernsthaft damit auseinandersetzen wird, was ihr da erarbeitet habt?
Wir haben im Vorfeld schon mit den Sherpas, also den Unterhändlern, die tatsächlich dann am Ende dieses Kommuniqué ja ausarbeiten, haben wir ja auch schon gesprochen. Was insofern super wichtig ist, weil die im Gegensatz zu den tatsächlichen Staats- und Regierungschefs, die sich da irgendwie einmal kurz treffen und dann Hände schütteln, einen Tag da sind, dann wieder gehen, sind die, die ja schon, die Sherpas, die im Vorfeld monatelang an diesem Kommuniqué arbeiten. Mit denen haben wir schon gesprochen. Das war total spannend, auch von denen da Feedback zu bekommen, aber auch eine realistische Einschätzung, okay, was ist möglich? Und man muss sagen, dass beim Jugendgipfel sich alle deutlich einiger sind, als die tatsächlichen Regierungen und Staaten sich das irgendwie sind. Gerade wenn man sich Amerika anguckt, was da irgendwie Handelspolitik, aber auch Klimapolitik angeht, ist das nicht ganz so einfach, wie wenn man da 7 junge Menschen hat, die irgendwie sagen, wir wollen alle eine ambitionierte Klimapolitik. Sieht das ein bisschen anders aus, wenn man sich dann die tatsächlichen Regierungen anguckt.
Wie läuft das da eigentlich in der Praxis dann ab, wenn man da so zusammensitzt auf so einem Jugendgipfel? Wie kommt man denn da zu Ergebnissen?
Wir waren eingeteilt in diese 4 Bereiche, die ich genannt hatte. Und da saßen jeweils aus jedem Land ein Vertreter oder eine Vertreterin dabei und ein sogenannter Chair, der diesen ganzen Prozess so begleitet. Wir hatten schon im Vorfeld so online, was die echten Sherpas natürlich irgendwie im realen Leben machen, aber wir haben das online gemacht, so einen Grundstock erarbeitet, an was sind Forderungen, die jedes Land irgendwie gerne einbringen würde. Und dann ging es wirklich dadurch jede einzelne Forderung durch, okay, soll die drin bleiben, was streichen wir, wie formulieren wir die vielleicht um, wie werden wir präziser, wie machen wir es konkreter, dass man tatsächlich Leute auch darauf festnageln kann und sagen kann, das ist das, was wir sehen wollen und nicht nur sowas sehr generisches, macht was gegen die Klimakrise und macht was gegen Ungleichheit, sondern zu sagen, so okay, wir wollen das Programm XY, wir wollen diese und jene Förderzusage und das dann sozusagen festzutackern und auch zu sagen, das macht aber auch irgendwie wirtschaftlich und wissenschaftlich Sinn.
Entschuldigung, wenn ich dich da unterbreche, weil es vielleicht gerade ganz gut reinpasst. Du hast jetzt auch schon ein, zwei Mal an einigen Stellen das Wort wissenschaftlich genannt. Das sind ja alles mega komplexe Themen, mit denen du dich dann da auseinandersetzt, mit denen ihr euch da auch auseinandergesetzt habt auf dem G7-Jugendgipfel. Wie funktioniert denn das dann überhaupt, dass man sich wirklich eine Meinung zu irgendwas bildet bei Themen, wo man eigentlich, weiß ich nicht, wahrscheinlich irgendwie hunderte Seiten von Input lesen müsste, um sich wirklich eine Meinung darüber bilden zu können? Liest du da den ganzen Tag?
Tatsächlich, gerade in dem Vorfeld zu dem G7-Jugendgipfel habe ich super viel gelesen, auch über tatsächliche Instrumente. Was gibt es schon? Wie wirksam ist das? Was braucht man irgendwie noch? Da hatte man aber auch total den Vorteil, dass da 7 Leute aus 7 unterschiedlichen Ländern saßen, die oft sehr unterschiedliche Schwerpunkte irgendwie hatten. Und einer kannte sich dann total gut mit dem Thema Kreislaufwirtschaft aus. Die nächste Person wusste ganz viel über Biodiversität. Und das hat sich dann ganz gut ergänzt, weil da all das zu wissen wäre total unmöglich gewesen, aber jeder hatte meistens so ein bisschen so seine Nische und wusste ganz gut über das eine Thema Bescheid oder jemand über das andere. Aber da steckt tatsächlich auch viel inhaltliche Vorbereitung tatsächlich drin, was aber auch total wichtig ist, weil ansonsten hat man da halt sowas stehen, wo da nur drin steht, ja, wir wollen mehr gegen die Klimakrise und wir wollen mehr gegen Ungleichheit, was dann auch nicht so richtig viel hilft.
Dann hast du dich wahrscheinlich auch mit dem Thema Armutsbekämpfung in Afrika auseinandergesetzt. Da hast du nämlich vor einigen Monaten in deiner Funktion als Jugendbotschafterin von One mit Außenminister Maas gesprochen und ihn aufgefordert, mehr zu tun.
Genau.
Was ist auf dem Treffen passiert?
Genau, da bei diesem Jugendbotschafterprogramm haben wir so ein bisschen den Vorteil, dass das Ganze, wir sind 60 Jugendbotschafterinnen und Jugendbotschafter in Deutschland und dass wir da ganz viel über One sozusagen tatsächlich bekommen. Die haben selber auch eine eigene Forschungsbereich, wo die selber eigene Studien erstellen und so und dass wir da von denen sozusagen viel schon zugearbeitet bekommen, gerade so an Materialien und wir nicht selber alles raussuchen müssen und auch irgendwie mal Vorträge und sowas von denen bekommen. Wodurch man selber sozusagen schon den Vorteil hat, dass man ganz gut im Thema drin ist und gut gebrieft ist, was irgendwie das angeht. Was sind eigentlich irgendwie die Abkommen? Weil das sind auch super komplexe Prozesse, wenn man sich anguckt, wie in der EU so ein Finanzplan entsteht oder so. Das ist super kompliziert. Genau, und da hat man so ein bisschen den Vorteil, dass man da schon sehr gut inhaltlich vorbereitet wird und dann irgendwie auch mit 60 anderen interessierten Menschen sich im Vorfeld austauscht, wo auch wieder jeder so ein bisschen irgendwie so seine Nische hat und ein bisschen was weiß. Genau, und da ging es ganz konkret auch eben, weil gerade zu dem Zeitpunkt, als wir Master getroffen haben, diese EU-Geld, Finanzplan, Aushandlungsprozesse gerade eben stattgefunden haben, ging es konkret darum zu sagen, okay, da fordern wir auch, dass sich Deutschland in der EU dafür einsetzt, dass auch eben die EU dieses 0,7% Anteil des Bruttonationaleinkommens oder dann in der EU heißt es ein bisschen anders, für eben Armutsbekämpfung einsetzt und dass sich Deutschland dafür einsetzt, dass auch die EU eben dieses Ziel einhält, weil auch die EU das aktuell nicht tut.
Das heißt, für dich ist Entwicklungshilfe ein wichtiges Thema. Entwicklungshilfe gerade in den afrikanischen Ländern sollte aufgestockt werden?
Genau, auf jeden Fall finanziell, aber was halt auch total wichtig ist, ist, dass man die Frage sagt, okay, was ist denn nachhaltige Entwicklungszusammenarbeit? Und nur Gelder irgendwo hinzuschicken ist das eine, aber zu überlegen, was machen wir damit und wen fördern wir und was fördern wir, ist eine andere ganz, ganz wichtige Frage. Und da eben zu sagen, okay, wir fördern junge Mädchen und Frauen, weil eben da ein unglaublich wenig ausgenutztes Wirtschaftspotenzial liegt. In den Ländern in Afrika werden teilweise halt 50% der Wirtschaftskraft arbeitet ja nicht, wenn Frauen halt eben keinen Zugang zum Arbeitsmarkt haben oder halt eben keine vernünftige Ausbildung. Und dass man eben sagt, genau da setzt man an und fördert eben das. Oder man investiert eben in Gesundheit, weil auch das was ist, was halt enorme Folgekosten hat, wo man im Zweifelsfall mit ganz einfachen Mitteln super viel erreichen kann.
Ist das dann auch so ein bisschen die Wirtschaftswissenschaftlerin in dir, die dann widerspricht, wenn du sagst, das ist natürlich auch attraktiv, man muss Leute in Arbeit bringen und dann kurbelt man da ja auch irgendwas an? Oder auch, wenn ich jetzt in Richtung Klima denke, es gibt ja auch eine klimafreundliche Wirtschaft, also es gibt da ja auch wirtschaftliches Potenzial im Klimawandel?
Also beim Thema Entwicklungszusammenarbeit auf jeden Fall, also weil ja auch immer die Frage ist, okay, wir sprechen ganz viel von diesen Sustainable Development Goals, also nachhaltige Entwicklungsziele, wo halt eben auch zu sagen, man baut eine nachhaltige Wirtschaft in Ländern des globalen Südens auf, ganz, ganz wichtig ist. Und da ist es natürlich zu sagen, wir bilden Leute vernünftig aus, wir schaffen Möglichkeiten, dass sie in den Arbeitsmarkt kommen. Ganz klar eine sinnvolle Forderung, wenn man auch sagt, man möchte irgendwie den globalen Süden wettbewerbsfähig halten. Ich glaube, beim Thema Klima ist das mit der Wirtschaft nochmal irgendwie schwieriger, weil man sich da einfach mal viel größere Fragen stellen muss. Und wir haben aktuelle Wirtschaftstheorien, die Wohlstand so sehr eindimensional betrachten und wo man das sehr stark an so monetären Sachen festmacht. Aber das kann halt auch nicht das Wahre sein. Man muss sich mal angucken, dass bis heute hat es kein Staat in der Welt geschafft, zum Beispiel das Wirtschaftswachstum vom Ressourcenverbrauch zu entkoppeln. Die Sache ist aber die, wir können langfristig nicht nachhaltig auf diesem Planeten leben, wenn der Ressourcenverbrauch immer weiter steigt und wenn wir Ressourcen mehr verbrauchen, als sie eigentlich sich regenerieren können. Und dann muss man halt auch eben mal sagen, okay, was ist denn dann überhaupt eine nachhaltige Wirtschaft und ist Wirtschaftswachstum vielleicht noch im 21. Jahrhundert das Hauptkriterium von einer Wirtschaft, wie wir sie irgendwie haben wollen. Und ich glaube, da muss man viel früher anfangen, die Fragen zu stellen. Das merkt man auch bei uns an der Uni, dass da jetzt immer mehr kritische Fragen mal irgendwie hinter die Theorien kommen, die da so gepredigt werden, wo man sagt, okay, ist das noch das Wahre, was halt irgendwie sich jemand in den 80er Jahren ausgedacht hat, wo man halt das alles vielleicht noch nicht mit reingedacht hat.
Aber ist das nicht im Zweifel der Kern des Kapitalismus, also Gewinnmaximierung am Ende?
Genau. Und dann ist halt die Frage, ist das, wenn wir irgendwie eine nachhaltige Wirtschaft haben wollen, funktioniert das mit einer Kapitalgewinnmaximierung? Oder muss man halt auch mal gucken, es gibt jetzt schon Systeme, die sagen, okay, wir machen, ich habe den Namen vergessen, aber sozusagen so ein bisschen so eine Gemeinwohlbilanz, dass wir in eine Bilanz nicht nur reinschreiben, was gibt es an Geld irgendwie raus, sondern wie geht es den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, wie nachhaltig ist unsere Produktion und so, dass man das alles damit reinberechnet und dann sagt, okay, das wollen wir irgendwie, dass diese Bilanz möglichst gut ausfällt. Und das sind, glaube ich, Fragen, die wir uns heutzutage mal irgendwie stellen müssen. So, wenn man sagt, okay, wie können wir langfristig auf diesem Planeten irgendwie gut leben und auch ein gutes Leben für die folgenden Generationen ermöglichen und nicht sagen, wir maximieren jetzt alles, nutzen aber auch diesen Planeten zur Unbewohnbarkeit aus.
Führst du solche Gespräche wie wir hier gerade eigentlich auch abends im Club oder auf Partys oder hast du da eh keine Zeit für?
Doch, also nicht immer unbedingt. Also manchmal möchte man sich vielleicht auch nicht so drüber unterhalten. Irgendwann ist auch mal gut.
Das beruhigt mich jetzt ein bisschen, ja.
Man kann ja auch nicht 24/7 irgendwie Aktivistin sein.
Ja, klar. Hast du das Gefühl, dass du da jetzt eher ein Exot bist, so in deiner Blase oder in deinem Freundeskreis oder unter deinen Kommilitonen und Kommilitonen? Oder sind da mehr Leute, die sich auch für irgendwas einsetzen, die irgendwie aktivistisch unterwegs sind?
Also ich habe das in meinem Studium, habe ich ganz, ganz viele Kommilitonen und Kommilitonen, die sich irgendwie selber für was einsetzen. Das ist dann ganz unterschiedlich, was es irgendwie ist, aber und auch wie, ob das jetzt aktivistisch ist oder in irgendwelchen Initiativen oder auch politisch. Da gibt es irgendwie alles Mögliche. gleichzeitig, ich bin zum Beispiel auch irgendwie im Turnverein Turnen selber und bin da auch als Trainerin aktiv, wo man merkt, oh, man lebt manchmal auch ganz schön in seiner Blase und nicht alle sind vielleicht immer politisch unterwegs oder haben auch so ein politisches Interesse, was ja auch vollkommen okay ist, aber da merkt man manchmal auch, dass man in so einer Blase lebt.
Hat das auch was mit, wenn wir gerade bei Blase sind, mit deiner Herkunft irgendwie zu tun, dass du so ein großes politisches Interesse oder ein aktivistisches Interesse hast? Also weiß ich nicht, ist das in deiner Familie immer schon irgendwie ein Thema gewesen oder so?
Also politisch interessiert sind meine Eltern und auf jeden Fall auch. Und auch meine Großmutter, die ist selber auch umweltpolitisch ganz aktiv, auch immer noch. Aber jetzt so Aktivismus war da nie ein Thema. Also ich hatte jetzt keine Eltern, die irgendwie bei Katzertransporten da auf den Gleisen saßen oder so.
Du bist 21. Wie ist das da mit dem Thema ernst genommen werden? Also gerade wenn du jetzt, wir haben ja eben drüber gesprochen, so einen Politiker wie Maas triffst oder auch einfach andere Menschen, die halt irgendwie in der Politik schon drin sind und meistens ja dann doch eher über 40 oder sowas in der Richtung, vielleicht auch älter. Ist das dann ein Problem oder ist das irgendein was, mit dem du dich auseinandersetzt?
Definitiv. Also man merkt es immer wieder, also nicht immer, aber doch ab und zu, dass Alter doch auch so eine Rolle spielt, weil im Zweifelsfall, egal was man sagt, können Leute halt mit dem Gegenargument kommen, so, ja, ihr müsstet mal diese ganzen Prozesse erfahren haben und das ist ja so naiv, was ihr fordert, was man halt nicht machen könnte, wenn man jetzt irgendwie 40 oder älter wäre und das auch alles schon irgendwie durchgemacht hat. Aber ich glaube, und das sieht man zum Beispiel auch gerade bei der Debatte um Fridays for Future, am Anfang ging es ganz viel um, die wollen alle die Schule schwänzen, die haben doch eh, dann kam irgendwann so dieses, die haben doch eh keine Ahnung und sind irgendwie alle indoktriniert und was wollen die eigentlich? Und die wissen doch eh nichts und was wollen die eigentlich konkret? Und jetzt kommt man so langsam zu einer Debatte, dass tatsächlich die politische Debatte über das Thema, also über Klimakrise, Pariser Klimaabkommen, aber auch eben teilweise mit Aktivistinnen und Aktivisten von Fridays for Future so aufkommt. Und da merkt man, dass dadurch, dass es halt eben nicht einfach aufgehört hat und dass die jungen Leute nicht auf den Mund gefallen sind, dass da doch auch zunehmend wir ernst genommen werden und auch Politiker sagen, okay, wir setzen uns tatsächlich mal mit denen auseinander und mehr, dann auch in Gesprächen merken, oh, die wissen vielleicht auch mehr als wir oder so. Also das merkt man manchmal schon.
Bist du ein idealistischer Mensch oder vielleicht eher ein realistischer?
Ich glaube, wenn man so die Sachen, die ich mache, kann man nur machen, weil ich ein bisschen optimistisch bin und weil ich doch noch die Hoffnung habe, dass man eben Sachen verändern kann, dass da jetzt nicht irgendwie das Establishment alles entscheidet und eh alles egal ist, weil dann müsste ich auch nicht auf die Straße gehen und solche Sachen machen und da irgendwie einen Großteil meiner Lebenszeit reinstecken.
Naja gut, ich meine, du könntest natürlich auch sagen, realistisch betrachtet werden wir es vielleicht nicht schaffen, all unsere Ziele umzusetzen, aber wenn wir nichts tun, passiert gar nichts und so schaffen wir vielleicht ein Stück weit irgendwas, aber wahrscheinlich schaffen wir es nicht bis, weiß ich nicht, 2035 alles auf nachhaltige Energie umgestellt zu haben. Aber wir müssen diesen Prozess anstoßen, weißt du?
Ja, aber ich glaube trotzdem, dass da noch eine, also zumindest bei mir eine gesunde Portion oder eine gute Portion Optimismus mit reinspielt, weil ansonsten, glaube ich, würde man das nicht so lange am Stück und irgendwie sagen, so, okay, ich mache das jetzt und ich habe da irgendwie diesen Glauben dran, dass es wirklich so läuft. Weil realistisch gesehen, wenn man sich die aktuelle Debatte anguckt, ist seit 40 Jahren wissen wir, dass es die Klimakrise gibt und seit 40 Jahren wissen wir müssen unbedingt was dagegen machen und seit 40 Jahren wird nichts gemacht. Dann wäre ja nur realistisch zu glauben, okay, dann passiert jetzt auch weiterhin nichts. Deswegen ist da schon ein bisschen Optimismus da, dass sich doch noch was bewegt.
Was steht als nächstes auf deinem Plan?
Der Fridays for Future Sommerkongress. Wir machen einen Kongress mit vielen hundert Aktivistinnen und Aktivisten. Im Anfang August, den organisieren wir gerade noch mit ganz vielen Leuten. Und da geht es dann irgendwie hin. Dann vielleicht tatsächlich auch ein bisschen Urlaub. Hausarbeiten schreiben. Ein bisschen studiere ich ja, wie gesagt, noch.
Ich hörte davon, ja. Dann wünsche ich dir ganz viel Energie dafür und bei all den tausend Sachen, die du noch tust. Und gut, dass es Menschen wie dich gibt. Auf jeden Fall vielen Dank fürs Gespräch und deine Zeit. Carla Remsma war zu Gast hier in Deutschlandfunk Nova in deinen Sonntag und dir noch einen schönen Sonntag.
Dankeschön, dir auch.
Tschüss.
Tschüss.
Deutschlandfunk Nova, dein Sonntag.